wenn ich mich nie dabei gut fühle, wenn während ich meine Ziele erreiche, wofür mache ich es dann eigentlich? Und ich glaube, das ist so der größte Shift, wirklich dich zu fragen, wie kannst du denn den Prozess hinter den Zielen auch so cool und spaßig und ne, voller Freude und Leichtigkeit machen, wie es geht. Und das geht natürlich nicht immer, aber wir können uns auf jeden Fall, es gibt so Meilen, wo wir uns jetzt entscheiden können, welchen Weg wir einschlagen. Machen wir es uns jetzt leichter, angenehmer, folgen wir dem, wie sich es für uns gut anfühlt, oder bleiben wir einfach dran, ganz versessen, weil wir jetzt unbedingt dieses Ziel erreichen müssen.
Herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Und heute ganz besonders um hohe Erwartungen an sich selbst. Denn wir wollen ja unsere Aufgaben erfüllen, wir wollen für andere da sein und selbst verwirklichen, vielleicht auch erfolgreich sein in dem, was wir tun. Und da sind so Gedanken wie, mache ich meinen Job gut genug? Bin ich ausreichend für meine Kinder oder meine Familie da? Könnte ich da nicht noch mehr rausholen? Wirklich keine Seltenheit. Das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, weil solche Gedanken uns ja auch zeigen, was uns wichtig ist, und die können uns ja durchaus auch motivieren. Kritisch wird das Ganze aber, wenn die Ansprüche, die wir da an uns selbst stellen, unrealistisch oder absolut unerreichbar werden und uns so sehr unter Druck setzen, dass es uns eigentlich schlecht damit geht. Daraus entspringen dann Frust, daraus kommt Enttäuschung oder es ist auf jeden Fall vorprogrammiert und immer wieder dieses Gefühl, eigentlich nicht gut genug zu sein, eigentlich nicht genug zu geben, und das wirklich ganz unabhängig davon, wie sehr wir uns anstrengen. Also es gibt eigentlich immer noch etwas, was hätte besser sein können, was hätte mehr sein können, was hätte noch ausgefeilter sein müssen. In meinem heutigen Interview geht es um innere Erwartungen an sich selbst und wie wir es schaffen, dass wir uns ambitionierte Ziele setzen, ohne dass wir sie zu hoch setzen und uns damit wirklich total stark unter Druck setzen oder uns womöglich enttäuschen. Wir sprechen auch über innere KritikerInnen und wie wir eigentlich herausfinden, was uns wirklich wichtig ist. Los geht's! Christine Münch unterstützt als Self-Leadership-Coach Frauen dabei, berufliche Ambitionen mit persönlichem Glück zu verbinden. Ihre eigene Erfahrung mit Burnout hat sie gelehrt, dass nachhaltige Leistung und Zufriedenheit Hand in Hand gehen. Das kann ich nur unterstreichen. Und in ihrer 8-wöchigen We Love Mondays Academy teilt sie umsetzbare Strategien und bewährte Methoden, damit Frauen ihre Ziele mit Leichtigkeit verfolgen können. Außerdem, und darüber habe ich mich so sehr gefreut, hat sie einen ganz tollen Gastbeitrag über innere Antreiber in meinem Buch geschrieben mit 5 wirklich ganz konkreten Tipps. Also unbedingt da nochmal reinschauen. Da findet ihr auch was von Chrissy. Und ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, Chrissy.
Vielen Dank für die Einladung, Eva. Ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein.
Ja, ich werde dich jetzt hier weiter Chrissy nennen, auch wenn dein voller Name Christine ist, weil wir uns so kennengelernt haben und ich das hier gerne beibehalten möchte. Vielleicht auch noch ein Hinweis vorab. Du arbeitest ja insbesondere mit Frauen, obwohl natürlich das Thema heute hohe Erwartungen für alle Geschlechter gleichermaßen gilt. Das heißt, da möchten wir natürlich hier alle abholen.
Absolut.
Vielleicht fangen wir mal an mit einer paradoxen Intervention, nennen wir das ja immer in der Psychologie, wo wir mal so aus einer anderen Perspektive in das Thema reinstarten. Lass uns mal ein Rezept zum Unglücklichsein machen. Wir nehmen jetzt an, wir haben ein frisches, neues Projekt übernommen. Was sollten wir tun, um uns auf jeden Fall extrem stark unter Druck zu setzen, übertrieben selbstkritisch zu sein und am Ende mordsunglücklich zu werden?
Super. Also, mein Vorschlag, um wirklich am Ende mordsunglücklich zu sein, um die Erwartungen richtig, richtig hochzuschrauben, ist, dass wir, also als allererstes, wenn du dieses Projekt annimmst, dann solltest du natürlich daran denken, was alles schiefgehen könnte. Und wenn dann alles schief geht, was dann deine Chefin und deine Kollegen über dich denken. Und dass das eigentlich auch schon das Karriereaus für dich bedeutet. Dann als nächstes setzt du dir natürlich auf jeden Fall unrealistische Deadlines, damit du dann auch wirklich von Tag 1 komplett unter Druck bist. Und du holst dir auch keine Hilfe bei dem Projekt, weil, also aus zwei Gründen. Zum einen denkst du natürlich, sich Hilfe zu holen bedeutet, Schwäche zu zeigen. Und zum anderen glaubst du auch irgendwo in dir drin, dass die anderen Leute es halt einfach nicht zu 120% so machen, wie du es machen würdest. Und im laufenden Projekt würde ich sagen, da blickst du nur auf das, was schief läuft, anstatt auf die 90% der Dinge, die gut laufen. Du machst dich natürlich für alles verantwortlich, was schief läuft, auch wenn externe Umstände da mit reinspielen. Ja. Du vergleichst dich mit deiner Chefin oder am besten mit der Geschäftsleitung, die natürlich viel mehr Erfahrungen haben als du.
Und Ressourcen ja auch oft, ne?
Und Ressourcen. Und du denkst, warum kannst du dich nicht so ausdrücken in Meetings? Warum kannst du nicht so klare Ansagen machen, ne? Und ich würde sagen, zu guter Letzt ignorierst du auf jeden Fall dein Energielevel, machst Überstunden, gehst über deine eigenen Grenzen hinaus, und anstatt irgendwie nochmal eine Pause dir zu gönnen und dann nochmal mit einem klaren Kopf wieder drauf zu blicken, schreibst du nochmal diese 5 E-Mails, um dich besser zu fühlen am Ende. Mhm. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Rezept zum Unglücklichsein, ja. Genau, also jetzt sind wir hier gestartet mit einer Anleitung, wie es auf jeden Fall schiefgehen kann und wir übertrieben hohe Erwartungen an uns eigentlich nur noch mehr pushen. Mhm. Vielleicht mal auch so aus deiner eigenen Erfahrung. Ich finde es ja extrem schwierig, sag ich mal so moderate, ja, innere Ansprüche zu haben, denen man gerecht wird und sich dabei auch gleichzeitig gut zu fühlen, ne? Weil viele Leute sagen ja eigentlich, oh, so richtig gut fühle ich mich damit nicht, wenn ich meine Ansprüche runterschraube. Wann hast du denn zuletzt mal deine inneren Ansprüche runtergeschraubt und, ganz wichtig, dich gleichzeitig trotzdem gut gefühlt?
Yes, gute Frage und damit habe ich auf jeden Fall auch lange Zeit gestruggelt, aber ich erinnere mich doch, also ich erinnere mich an zwei Sachen und ich würde sagen, ich fange mal mit dem privaten Bereich an, also letzten Sonntag. Wir sind gerade umgezogen und bei uns stapeln sich noch die Umzugskisten auf dem Balkon. Und ich habe mir dann vorgenommen, so schon mal so diesen mentalen Plan gemacht, okay, Sonntag räume ich diese Kisten aus. So in meiner Secondary-To-Do-Liste im Hinterkopf war dann auch noch, und dann misste ich am besten noch das Bad aus und das Zimmer von meinem Sohn auch, ja. Und dann war der Sonntag da und ich habe gemerkt, dass ich das gerade überhaupt nicht mehr packe. Ja, die Woche war sehr intensiv. Am Samstag davor hatte ich die Jahresplanung mit meinem Mann gemacht, ja, und ich war einfach durch. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, pushe ich jetzt oder setze ich mich aufs Sofa und lese gerade meinen großartigen Fantasy-Roman, den ich verschlinge.
Ja.
Und ja, und da habe ich tatsächlich mich aufs Sofa gesetzt und gelesen. Und was aber spannend war, mein Mann, der hat Sachen für uns gemacht, der hat so ein bisschen im Haus rumgerödelt und auch so ein paar Admin-Sachen erledigt und dann hat sich doch wieder mein schlechtes Gewissen gemeldet, kurz, ne? Und es war dann so, boah, was denkt der jetzt? Kann ich jetzt hier so faul rumliegen, während er quasi so produktiv ist? Und was ich dann gemacht habe, was ich früher nicht gemacht habe, ich habe meine eigenen Annahmen, die ja in meinem Kopf stattfinden, die habe ich ausgesprochen und ich habe ihn einfach gefragt, ist das okay für dich? Ich bin gerade völlig durch, ich brauche eine Pause. Gleichzeitig kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil du gerade so viel machst für uns.
Ja, diese Ambivalenz ist einfach offengelegt. Ja.
Genau, einfach offengelegt, offen damit umgegangen. Und er meinte so, ja, klar, völlig gut. Wenn du eine Pause brauchst, nimm dir die Pause. Und er macht das übrigens auch. Ne? Aber in meinem Kopf war es halt wieder dieses, wie werde ich jetzt wahrgenommen?
Und du solltest doch eigentlich.
Du Punkt, solltest Punkt, doch eigentlich, ja. Genau. Und das mal auch auszusprechen und zu merken, dass das Außen gar nicht so reagiert. Das war total hilfreich. Und dann habe ich tatsächlich wirklich 2,5 Stunden, ich habe meinem Sohn auch gesagt, Mama braucht eine Pause. Und dann habe ich 2,5 Stunden auf dem Sofa gelegen und gelesen und war dementsprechend auch Montag natürlich, bin ich mit einer ganz anderen Energie in die Woche gestartet. Und ich konnte das genießen. Die Umzugskisten sind immer noch halb ausgeräumt, aber es ist okay. Ja, also es ist in Ordnung. Und ja, das war ein Beispiel aus meinem privaten Kontext. Was ich aber tatsächlich noch ein bisschen schwieriger finde, ist es im beruflichen Kontext. Und da habe ich auch dieses Jahr meine Ansprüche runtergeschraubt und habe aber tatsächlich schon so 2-3 Wochen gestruggelt. Und zwar ist es so, dass du hast vorhin ja im Intro meine Academy erwähnt und die launche ich jetzt dann bald zum nächsten Mal. Und normalerweise, bis jetzt war es immer so, dass von Akademie zu Akademie quasi mehr Teilnehmerinnen mit dabei waren. Und ganz klar war mein Kopf dann, okay, nächstes Mal müssen es dann auch mehr sein. Einfach ja. So default-mäßig, ne? Weil wir kommen ja aus der Leistungsgesellschaft und früher war mein Motto auch mal, ne, höher, schneller, weiter.
Wachsen,
genau. Und ich habe aber festgestellt, so in mir drin, dass sich das gerade gar nicht so richtig anfühlt, jetzt schon wieder so zu pushen und einfach nur so dieses mein Marketing so zu pushen und da so Gas zu geben. Und dann, ich habe gemerkt, dass ich einfach jetzt an einem Punkt bin, wo ich nochmal inhaltlich Sachen ein bisschen anpassen möchte, Prozesse feinschleifen und so. Und dann war ich wirklich echt in so einem Limbo vor 1,5 bis 2 Wochen, wo ich gemerkt habe, in mir ziehen so 2 Seiten und ich wusste nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Und dann habe ich mich aber eben daran erinnert, okay, was ist eigentlich mein Warum mit der Akademie? Und ich will halt einfach wirklich die transformierendste, tollste Erfahrung schaffen. Und ich mache das für einen längeren Zeitraum. Das heißt, auch wenn dieses Mal weniger Frauen mit dabei sein werden, ist es long-term für mich schöner. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Ich habe wirklich gemerkt, wie so eine Last abgefallen ist. Dieser Druck ist weniger geworden. Und ja, das war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn ich vielleicht im Außen, wenn wir an diese klassischen Erfolgs-KPIs denken, vielleicht meine Ansprüche runtergeschraubt haben. Aber gleichzeitig finde ich bei beiden Beispielen, dass ich sie eigentlich einfach nur geschiftet habe. Ja, ich habe mir, anstatt zu sagen, ich muss jetzt die Umzugskisten auspacken oder ich muss jetzt noch mehr Leute erreichen, war es eher so, ich gehe den nachhaltigeren Weg. Ja, also in beiden Fällen würde ich sagen, in der klassischen Definition habe ich meine Ansprüche runtergeschraubt, weil ich quasi weniger geleistet habe oder mir den Druck mache, weniger leisten zu müssen. Mhm. Aber für mich innen drin fühlt sich das viel stimmiger und damit auch wie die richtigen Ansprüche an.
Ja. Und da sprichst du was total Wichtiges an. Das verbinde ich nämlich auch ganz, ganz, ganz doll mit dir für diejenigen Menschen, die dir vielleicht auch auf Social Media folgen oder Teile deiner Arbeit kennen, dass du immer wieder betonst, dass es viel wichtiger ist, auf das eigene Gefühl zu achten und zu überlegen, was löst es eigentlich in mir aus. Ich glaube, auch vor kurzem hast du irgendwie was geschrieben, wo du meintest, naja, anstatt irgendwie morgens sonst was zu machen, hast du dir einfach deine irgendwie Hip-Hop-Playlist angemacht, weil das ist das, was dich am Ende hat gut fühlen lassen und nicht die 13-teilige Morgenroutine, die du einfach nur stoisch abarbeitest. So, ne? Das fand ich ein richtig schönes Beispiel auch in dem Kontext.
Ja, weil ich finde, also ich glaube, für mich der größte Gamechanger innerlich ist wirklich zu sagen, also wofür erreiche ich denn diese Ziele? Die Ziele erreiche ich, und das ist nur so eine punktuelle Aufnahme am Ende, ne? So, ja, dann hast du jetzt so und so viele Leute oder was auch immer dein Ziel ist. Aber wenn ich mich nie dabei gut fühle, während ich meine Ziele erreiche, wofür mache ich es dann eigentlich? Mhm. Und ich glaube, das ist so der größte Shift, wirklich dich zu fragen, wie kannst du denn den Prozess hinter den Zielen auch so cool und spaßig und ne, voller Freude und Leichtigkeit machen, wie es geht. Und das geht natürlich nicht immer, aber wir können uns auf jeden Fall, es gibt so Meilen, wo wir uns jetzt entscheiden können, welchen Weg wir einschlagen. Machen wir es uns jetzt leichter, angenehmer, folgen wir dem, wie sich es für uns gut anfühlt, oder bleiben wir einfach dran, ganz versessen, weil wir jetzt unbedingt dieses Ziel erreichen müssen.
Ja, da gehen wir auch bestimmt später nochmal kurz drauf ein. Beim Thema Erwartung an sich selbst finde ich es immer extrem schwierig, auseinanderzuhalten. Also gerade wenn man jetzt vielleicht nicht selbstständig ist und als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer in einem größeren Kontext, in einem Team arbeitet, auseinanderzuhalten. Was sind jetzt eigentlich Erwartungen von außen, die an mich gestellt werden, weil ich zum Beispiel diese und diese Rolle habe im Unternehmen, diese Aufgaben habe, diese Projekte bei mir liegen? Und was sind eigentlich meine inneren Erwartungen an mich selbst, die vielleicht auch sehr hoch sind? Also das Außen versus das Innen. Wie kann man denn da auseinanderhalten, ob es sich bei diesem inneren Druck und diesen hohen Erwartungen jetzt wirklich um äußere oder um innere Erwartungen handelt?
Ja, also ich würde sagen, gerade als Arbeitnehmerin, wenn du das Gefühl hast, dass dein Tag eigentlich mindestens 36 Stunden bräuchte, dann liegt es selten nur an dir, ne? Und wenn wir aber Teil einer Unternehmenskultur werden, dann übernehmen wir natürlich auch die expliziten und die impliziten Regeln und Erwartungshaltungen, die dort quasi gespielt werden. Und wenn deine Chefin nachts anfängt, E-Mails zu schicken oder dir noch ein Briefing rüber zu schieben, ne, dann nehmen wir das schnell als normal wahr. Und wenn dann dein Team vielleicht sich auch ähnlich verhält, dann wird das zu einem Standard. Und wo es halt gefährlich wird, ist, wenn wir selbst einen hohen Leistungsdruck haben oder einen hohen inneren, einen lauten inneren Kritiker und uns dadurch schlecht abgrenzen können. Ne? Und in unserem Kopf ist es dann nämlich so, dass wir nicht mehr richtig wahrnehmen können, dass es im Außen wirklich liegt, sondern wir spüren dann einfach, wenn ich es besser machen könnte, wenn ich mich besser organisieren könnte, dann würde ich es doch hinkriegen. Ja? Und also das ist ganz spannend, weil genau dazu hatte ich letzte Woche eine Session mit einer meiner Coaches. Und ich würde euch da einfach mal mitnehmen. Also sie ist eine sehr junge, ambitionierte Frau und sie hat quasi in die Session mit reingebracht, dass sie an einem sehr wichtigen Projekt arbeitet und das Gefühl hat, alles geht so ein Stück weit den Bach runter. Sie ist total überfordert und es liegt alles an ihr. Ja. Und durch ihre Erzählung habe ich schon relativ schnell gemerkt, okay, da sind definitiv äußere Faktoren jetzt spielen mit rein. Das ist jetzt nicht nur ihre Bewertung der Situation. Ja. Und was wir gemacht haben, wir haben dann einfach uns ein Whiteboard geschnappt und Post-its geschnappt und ich habe sie dann gebeten, einfach mal kurz die Rahmenbedingungen des Projekts aufzuzählen, ja, und mir einfach so, wie wenn ich jetzt dieses Projekt überhaupt nicht kennen würde, wenn sie mir das mal versucht, einfach möglichst neutral zu schildern. Und dabei kam dann heraus, dass es das allererste Projekt in ihrer Firma war, in dem Kontext. Deswegen war die Geschäftsleitung auch involviert, weil die Stakes quasi total hoch waren. Und sie hat auch an die Geschäftsleitung reported. Das Sales-Team hat dem Kunden Dinge versprochen, die so gar nicht geliefert werden können. Der Kunde hat viel zu spät relevante Infos geliefert. Und es war halt jetzt schon klar für sie, dass sie die Deadline deswegen nicht halten kann. Und im nächsten Schritt habe ich sie dann gebeten, wenn sie jetzt mal in sich einen Anteil kultivieren würde, der wirklich neutral ist, eine neutrale Bewerterin dieser Situation. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch würde sie die Intensität einschätzen? Und sie lag dabei einer 9. Ne? Mhm. Und das hat, also dieses Rauszoomen hat ihr total geholfen und auch dieses auf den Post-its, ne, mal wirklich draufstehen zu haben, okay, das sind jetzt wirklich die real wahrnehmbaren Anforderungen dieses Projektes. Und im nächsten Schritt, also dadurch hat sie sich auch schon wieder handlungsfähiger gefühlt. Und im nächsten Schritt habe ich sie dann gebeten, wenn sie jetzt mal Senior, wenn sie sich vorstellen würde, sie wäre Senior-Beraterin und würde sich jetzt selber Ratschläge geben, wie sie mit dieser Situation umgeht. Und dann hat sie total kluge und clevere Next Steps definiert und ist eben super handlungsfähig dann wieder in die Situation gegangen und konnte das stoppen. Und das ist halt ein ganz guter Weg, wenn man in sich drin so ein Stück weit dieses Rauszoomen, diesen neutralen Anteil in sich kultivieren kann, um dann einfach wirklich mit einer neutralen Blickbrille drauf zu schauen. Und die Übung kann man theoretisch auch, ne, mit einer Kollegin oder mit einer Freundin machen.
Ja, das ist eine total schöne Idee, das nochmal abzugleichen, ne? Was es liegt wirklich faktisch vor. Und ich finde es da manchmal auch echt hilfreich, an die direkte Führungskraft, die Projektleitung, wer auch immer das ist, auch nochmal vielleicht ein Gespräch zu suchen und zu fragen, hey, können wir das gerade nochmal aufzählen? Was sind jetzt wirklich die wichtigsten Anforderungen? Und die vielleicht auch zu priorisieren. Weil manchmal kriegt man so einen Anforderungskatalog von irgendwie 20 Dingen und weiß gar nicht mehr so richtig, hey, was davon ist jetzt wirklich besonders relevant und was können wir vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen. Und das ist natürlich auch für so eine Projektklärung und den weiteren Verlauf total hilfreich. Ne? Ja. Ja. Jetzt sind wir schon gerade ganz gut auch so da drin, weil du jetzt schon eine Methode auch genannt hast, die du mit deiner Coachie jetzt in dem Beispiel gemacht hast. Vielleicht kannst du uns noch auch andere Methoden nennen und empfehlen, mit diesen inneren Ansprüchen zurechtzukommen und vor allen Dingen mit inneren KritikerInnen umzugehen, ne? Weil das sind ja oft die, die uns eigentlich am schlimmsten pushen und genau diesen inneren Druck eigentlich produzieren.
Ja. Ja, super gerne. Vielleicht bevor ich in die konkreten Methoden gehe, würde ich noch mal gerne ein paar Worte zur inneren Kritikerin erzählen, wenn das für dich passt. Und zwar, wenn wir uns einmal angucken, woher eigentlich unsere innere Kritikerin oder unser innerer Kritiker kommen. Und zwar ist es ja so, dass wir eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, sage ich mal, dass wir dort wie ein unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, ja, und wir sind dann werden in ein Familiensystem hineingeboren, in dem gewisse Regeln gelten, und relativ schnell stellen wir fest, was wir quasi tun dürfen oder nicht tun dürfen, um uns unsere zwei wichtigsten Grundbedürfnisse zu erfüllen damals. Und das ist einmal die Sicherheit und die Anerkennung oder Liebe. Und wir merken dann eben relativ schnell, was wir tun dürfen oder nicht, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und aus dieser Zeit kommt auch unsere innere Kritikerin oder unser innerer Kritiker und ist eigentlich quasi schon relativ früh geformt worden, aber eigentlich um uns zu beschützen. Also dass wir in dem Familiensystem quasi wirklich auch, ich sag mal, nicht nur überleben, sondern unsere Grundbedürfnisse uns sichern. Und der erste Schritt, der mir auf jeden Fall extrem geholfen hat, weil ich habe eine sehr starke, sehr laute innere Kritikerin gehabt, die mich, wie du auch eingangs erwähnt hast, selber ins Burnout gebracht hat, war zu verstehen, dass dieser Anteil in mir mich eigentlich ein Stück weit beschützen will. Der will mich eigentlich sicher halten. Ja, der möchte eigentlich, dass ich nicht auffalle, dass ich keine Fehler mache, dass ich quasi nicht sozial ausgestoßen werde, ja, dass ich mich in meiner Lane, in meinem Weg, dass ich dort bleibe, ja. Und das zu verstehen, hat mir total dabei geholfen, nicht immer nur zu denken, boah, kann mir mal einer mal diese Stimme einfach leiser drehen, ja, und mit so ein bisschen Hass gegenüber diesem Anteil in mir, ne, einherzugehen. Aber dann im nächsten Schritt auch zu sagen, der erste Schritt ist eigentlich, ich höre, dass diese Stimme, die immer so kritisch zu mir ist, ich nehme sie wahr als getrennten Anteil von mir. Das bin ich nicht. Also das ist ein Anteil, der stammt aus meiner Kindheit, aber ich bin das nicht. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir diese Stimme getrennt wahrnehmen von uns. Und dann können wir nämlich damit umgehen. Wenn wir das überhaupt uns bewusst machen, was wir da gerade zu uns sagen, und wer dann da reinhört, wird im ersten Schritt erstmal feststellen, wie fies wir auch teilweise zu uns sind. Und dann zu sagen, stopp. Also ganz simpel, das ist der nächste Schritt. Stopp, dieses Gedankenkarussell mache ich jetzt nicht mit, ich gehe da nicht tiefer rein, weil ich mich danach einfach immer per se schlechter fühle. Und mein Tipp für wer gerade anfängt, sich mit diesen Anteilen zu befassen, ist, sich dann abzulenken. Also wirklich in den Körper zum Beispiel zu gehen, sowas zu machen wie die Lieblingsplaylist ins Ohr zu schmeißen und zu tanzen, Hampelmänner machen, ja, das klingt komisch, aber in den Körper zu gehen, hilft uns total dabei, aus dem Kopf zu gehen. Und wir sind in dem Moment halt meistens total verkopft. Deswegen, oder eine Hit-Einheit, ne, machen. Also irgendwas, um in den Körper zu gehen, ist total hilfreich in solchen Situationen. Und dann, um nachhaltig den Shift zu schaffen, ist die Kultivierung von einer inneren besten Freundin, sage ich quasi immer, extrem hilfreich, die uns dann auch erinnert an all die Dinge, die schon gut geklappt haben, an all die Sachen, die wir gut machen. Und das ist natürlich auch erstmal eine Perspektive, die wir üben dürfen. Und da hilft es tatsächlich, also ich frage mich wirklich dann oft in Momenten, was würde mir denn jetzt wirklich meine beste Freundin sagen in der Situation?
Ja, das hatte ich auch mal in einer anderen Folge auch genannt, ne, weil ich finde, das sozusagen, dass diese hilfreichen Gedanken aus sich selbst heraus zu formulieren, fühlt sich oft so ein bisschen falsch an, als würde ich so einen Schuh in der falschen Schuhgröße tragen. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, die Chrissy würde mir das jetzt sagen, dann fühlt sich das irgendwie natürlicher an und ich kann das besser annehmen. Ne, weil bei diesen ganzen Methoden finde ich es einfach total wichtig, dass man die nicht nur versteht, sondern dass man die auch wirklich emotional annehmen kann. Und was mich vielleicht auch dazu der nächsten Frage bringt, na, viele verstehen ja vom Kopf her, dass auch dass hohe Erwartungen nicht gut für sie sind, ne, dass es ihnen damit nicht gut geht oder dass diese Stimme der inneren Kritikerin, des inneren Kritikers viel zu laut ist, aber sie schaffen es irgendwie trotzdem nicht, diese Erwartungen an sich selbst zu mildern. Hast du da einen ersten Schritt, wie man es schaffen kann, dass sich das auch wirklich stimmig anfühlt? Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel mit dieser Stimme von einer besten Freundin oder einem besten Freund?
Ja, Ja, ist ein total wichtiger Punkt, weil ganz oft verstehen wir kognitiv gewisse Dinge schon, aber emotional landen sie vielleicht auch.
Ja, das ist auch dieses typische, ich weiß ja, dass ich es anders machen sollte, aber ich krieg's einfach nicht hin und dann macht man sich noch mehr Vorwürfe.
Yes, das ist natürlich auch schon mal ein super wichtiger Punkt, da nicht immer ins Bashing, ne, wenn man es noch nicht macht, zu gehen. Aber also, bevor wir quasi uns den ersten Schritt überlegen, finde ich es auch nochmal spannend zu überlegen, woher, also wozu dienen uns eigentlich hohe Erwartungen, ne? Weil was ich auch wichtig finde zu sagen ist, dass hohe Erwartungen ja per se nicht nur schlecht sind, ne? Also wir setzen uns ja auch hohe Erwartungen, weil wir dadurch ja ganz viel Drive bekommen und Menschen mit hohen Erwartungen sind dann ja auch oft die, die Projekte rocken, die Dinge vorantreiben, ja? Also deswegen, wir per se assoziieren ja auch ganz viele unserer Erfolge mit unseren hohen Erwartungen. Weil ich so hohe Erwartungen habe, deswegen erreiche ich so viel. Das erlebe ich bei ganz vielen von meinen Coaching-Sitzungen. Und dann im nächsten Schritt ist natürlich eine Angst da, wenn ich jetzt meine hohe Erwartung runterschrauben würde, dann verliere ich ja meinen Drive. Mhm. Und ich definiere mich, meine Identität, mein ganzes Being definiert sich zumindest ein Teil durch diesen Drive, dass ich viel schaffe, dass ich vielleicht mehr schaffe als andere. Und da wird es dann natürlich kritisch, weil also wenn du quasi einen Secondary Gain oder also wenn du noch etwas durch ein gewisses Verhaltensmuster, wenn du etwas Positives bekommst, dann fällt es dir viel schwerer, das zu ändern, ne? Und wenn das dann noch mit deiner Identität verknüpft ist, dann überlegst du dir gleich dreimal, ob du das änderst, ja? Mhm. Und da würde ich erstmal ansetzen und wirklich bei den hohen Erwartungen schauen, sind das wirklich deine Erwartungen? Also das finde ich erstmal ganz spannend für sich herauszufinden, was sind eigentlich meine Erwartungen und was sind vielleicht auch Erwartungen, die andere an mich haben, also die vielleicht meine Chefin einfach an mich hat oder die vielleicht auch noch von meinen Eltern kommen. Ja, dieses klassische Beispiel, mein Vater wollte immer, dass ich Jura studiere, also habe ich Jura studiert, ja, oder von der Gesellschaft, ja, also zum Beispiel dachte ich früher, dass wir uns auf gar keinen Fall eine Babysitterin am Wochenende nehmen dürfen, weil man macht das nicht. Ne? Also Mann, wer auch immer das ist, ja. Aber in meinem Kopf war das so, am Wochenende ist 100% Familienzeit und deswegen habe ich die Erwartung an mich, 100% der Zeit am Wochenende mit meiner Familie zu verbringen. Und ich war auch mal davon überzeugt, weil ich in dieser Bubble kultiviert wurde quasi, dass ich auf jeden Fall ein skalierbares Startup gründen muss, weil ich sonst nicht erfolgreich bin, ja, weil ich da quasi aufgewachsen bin, karrieremäßig. Und das waren mal Erwartungen, die ich an mich gestellt habe, die ich dann aber angefangen habe zu challengen. Und da ist dann die Frage, da brauchen wir ein Big Picture. Und was mir da total hilft und was ich total empfehlen kann, ist wirklich mal komplett rauszuzoomen, bis ans Ende deines Lebens, wirklich am besten bis an deinen Todestag, um halt auch das emotional aufzuladen. Und das darf sich auch ein bisschen schwer anfühlen. Und dorthin zu reisen und dann zu gucken, okay, wenn ich 90 bin und mich vom Leben verabschiede, welches Leben will ich wirklich gelebt haben? Was ist da wichtig? Wo habe ich meine Prioritäten gesetzt in all meinen Lebensbereichen? Und aus dieser Perspektive, und das Ganze machen wir durch eine geführte Visualisierung, sodass dass du dich emotional auch wirklich, du stellst dir dann diese Person vor und du gehst da wirklich emotional rein. Und wenn wir uns quasi vom Leben verabschieden, das ist ganz oft so ein guter Zeitpunkt, um uns wirklich zu fragen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und darauf aufbauend wollen wir dann heute unsere Standards setzen. Ja, und was kann uns dann dazu hinbringen, ne? Und dann die Frage überhaupt zu beantworten, was ist mir denn wirklich wichtig? Ja, das würde ich erstmal so als Übung empfehlen, um zu differenzieren, was denn eigentlich wirklich deine Erwartungen sind, was vielleicht die Erwartungen von anderen, von der Gesellschaft sind und welches Leben du wirklich, wirklich leben willst, das auch zu dir als Person passt, nicht zu irgendeiner fancy Version von einer Karrierefrau, die Karriereleiter hochsteigt, sondern hast du da wirklich überhaupt Bock drauf, ja? Und als ich dann gemerkt habe, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall ein skalierbares Startup gründen, ja, das finde ich, also ich will überhaupt gar kein großes Team führen, das finde ich furchtbar. Das war für mich total die Epiphany, weil das bis dato.
Also so eine Einsicht sozusagen.
Ja, genau, das war für mich total die Einsicht, weil ich bis dato da ganz, ganz fest davon überzeugt war, dass das auf jeden Fall auf meiner Timeline dazugehören muss, dass das Teil meines Lebens ist. Und da war ich so, auf gar keinen Fall will ich das, ne?
Ja.
Und also das erstmal so ein Stück weit in die Perspektive zu rücken, ist, finde ich, ein hilfreicher erster Schritt.
Ja, genau. Und man sucht irgendwie dann dadurch sehr raus. Ich habe eben gerade, als du erzählt hast, diese Angst, dass wenn man nicht mehr genauso viel gibt, dass man vielleicht dann auch nicht genauso viel rausbekommt. Ich kann da so krass mitgehen. Also voll viele sagen immer 80-20-Regel, 80-20. Und ich denke immer, ja, verstehe ich. Aber gerade wenn ich in meine eigene Geschichte gucke, gerade auch irgendwie jetzt, ne, wo ich irgendwie promoviert habe, als Therapeutin tätig war, parallel jetzt irgendwie erfolgreich in der Privatwirtschaft bin, ein erfolgreiches Buch geschrieben habe, mich haben halt nicht 80-20 dahin gebracht, sondern mich haben halt 98,9% wahrscheinlich dahin gebracht. Und es ist nicht unbedingt immer gesund gewesen, also das will ich damit gar nicht sagen. Es hatte auf jeden Fall auch seine Schattenseiten, aber deshalb habe ich eben auch oft so weitergemacht, ne, weil ich wusste, genau deswegen war ich auch in bestimmten Bereichen vielleicht erfolgreich oder habe eben auch so eine gute Qualität meiner Arbeit halt erhalten können. Und das ist mir irgendwie schon auch wichtig als Anspruch an mich selbst, als Qualitätsanspruch, da auch wirklich saubere und solide Arbeit zu machen. Und das fällt mir so krass schwer, da loszulassen von diesem, lass es mal jetzt vielleicht nicht 98,9% sein, sondern versuch vielleicht ein bisschen runterzuschrauben, weil ich diese Erfahrung einfach, glaube ich, auch noch nicht so oft gemacht habe. Ach, das geht ja trotzdem. Also ich kann ja nicht einfach AB testen und sagen, ja gut, jetzt schreibe ich halt einmal so ein Buch mit irgendwie vollem Invest und dann schreibe ich halt mal so Pi mal Daumen Buch, mal gucken, was dann passiert. So einfach ist das ja nicht immer, gerade wenn es um so große Projekte geht. Und das finde ich total schwer, diese Übersetzung hinzubekommen und sich da so schrittweise von zu lösen. Weil wir nehmen uns das irgendwie immer vor und dann landen wir irgendwie beim nächsten Projekt doch wieder in den alten Mustern. Hast du da vielleicht noch einen super guten Hinweis, wie ich das schaffen kann, mehr in Richtung 80-20 zu kommen?
Super. Also ich finde, da können wir auch ruhig erstmal wieder in den Reality-Check gehen, dass das Leben eher, also anstatt uns das irgendwie wie so einen geradlinigen Prozess vorzustellen, ist es halt wirklich auch eher wellenartig, ne? Und zum Beispiel wissen wir, letztes Jahr hast du super intensiv an deinem Buch gearbeitet und das hatte auch wirklich Prio und das war dein Fokus, ja? Und das darf ja auch sein, weil für dich war das total der wichtige Meilenstein und das etwa etwas, was du gerne erreichen wolltest, was dir total viel gegeben hat, aber es war natürlich auch eine intensive Zeit. Dafür weiß ich aber auch, dass du dir jetzt zum Beispiel mehr Auszeiten genommen hast im Anschluss, wo du auch wirklich komplett abgeschaltet hast und komplett Urlaub gemacht hast.
Ach, du
und
dann hast
auch
recht.
Nicht auf Handy warst.
Gut, dass du mich kennst und auch diese, genau, auf der Timeline natürlich nicht nur diesen einen Ausschnitt siehst, irgendwie das totalen wirklich durchpowern und voll irgendwie abliefern, sondern auch des Teils, der dann auch wirklich in Erholung gegangen ist, weil da habe ich wirklich sehr drauf geachtet, da hast du total recht. Krass, ich habe das voll ausgeblendet gerade bei der Geschichte.
Ja, aber das auch teilweise kommt es dann so rüber, wenn wir über solche Themen sprechen, Selbstfürsorge und so weiter, dass man gar nicht mehr pushen darf, ja. Und darum geht's ja. Ich bin auch ehrgeizig, ja. Das gehört auch zu meiner DNA dazu. Ich habe auch große Ziele, die ich erreichen will. Und es gibt auch einfach Phasen, die in deinem Leben, die intensiv sein werden. Gerade wenn du dann so große Projekte hast. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da ist dann halt spannend, wie du, also zum einen dieses größere Ausgleichen durch zum Beispiel auch Urlaube und was machst du dann, wie gehst du dann mit dir in der Zeit um, wo du halt einen krassen Fokus hast? Erwartest du dann parallel auch noch, dass du jeden Morgen die perfekte Morgenroutine hast, dir immer den grünen Smoothie reinziehst, Bio für die Kids kochst und allen Freunden immer sofort in 24 Stunden auf WhatsApp antwortest? Oder kannst du dann sagen, okay, dieser eine Lebensbereich, dieses eine Ziel hat jetzt hier gerade voll den Fokus, da gebe ich auch mehr Gas, da gebe ich auch mehr rein, aber dafür bin ich milder mit mir in anderen Lebensbereichen und mache hier Abstriche und erwarte nicht überall gleichzeitig 120%. Ne? Das finde ich ist auch total wertvoll zu sagen, dass es halt immer ein Zusammenspiel ist, ne? Aus Push, der da sein darf, ja, und aber gleichzeitig dieses ich bash mich nicht total, wenn ich dann nicht überall diese 120% erreiche.
Ja, ja. Und es eben auch wieder Erholungsphasen gibt, ne? Weil es ist natürlich eine Sache zu sagen, okay, dann sage ich, bin ich vielleicht bei anderen Lebensbereichen so ein bisschen nachlässiger mit mir, aber das soll ja auch kein Dauerzustand sein, dann zu sagen, naja, dann vernachlässige ich zum Beispiel alle meine Gesundheitsroutinen. Es gibt, finde ich, manchmal Phasen, da ist das einfach so und das ist so Crunch-Time und man zieht einfach durch, solange das halt kein Dauerzustand wird.
Ja, ja, genau. Ganz genau.
Ja. Genau, jetzt haben wir schon auch irgendwie so super viele Hinweise gegeben, wie wir so mit hohen Erwartungen umgehen können. Und ich glaube, du hattest es vorhin schon ganz kurz gesagt, man hat ja oft so, oder ich habe es in meinem Beispiel genannt, die Angst, dass irgendwie auch die Qualität der Arbeit vielleicht verloren gehen könnte, ne? Und dass es sich sozusagen so rückschrittig anfühlt. Hast du da auch noch gute Tipps, wie man da ja diese hohen Erwartungen modulieren kann und trotzdem eine Arbeit macht, mit der man sich gut fühlt? Mhm. Oder halt, ne, also sind auch Freizeitsachen. Es geht jetzt ja nicht nur um Arbeit, sondern wirklich nur um diese ganzen Ansprüche, die man in allen Lebenslagen hat, denen gerecht zu werden.
Ja, also wenn wir uns jetzt mal angucken, dass ich zum Beispiel ein Beispiel aus dem Arbeitskontext. Ich habe das Gefühl, ich muss mich immer super gut auf alle Meetings vorbereiten und muss immer, ne, alles 120% vorbereiten, damit ich dort auch meine Meinung sagen kann, zum Punkt komme und so weiter. Das war auch ein Beispiel aus meinen Coaching-Sessions und das hat wahnsinnig viel Zeit aufgefressen, weil es natürlich nur ein Bestandteil war an den hohen Ansprüchen und Erwartungen meiner Coachee. Und was wir da zum Beispiel gemacht haben, ist zu sagen, okay, geh mal zu einem Low-Stake, also zu einem Meeting, was nicht so eine hohe Relevanz hat. Ja. Ne? Und geh da mal unvorbereitet rein. Geh da einfach mal unvorbereitet rein. Und was das Schöne, was passiert ist, ist, dass meine Coachee festgestellt hat, dass sie total gut sich auf sich selber verlassen kann. Ja, also wir haben davor noch ein paar Methoden geübt, wie sie sich selbst einfach von der Haltung stärken kann. Mhm. Was auch, also da können wir auch noch total viel mit uns machen, ne? Wie ist eigentlich unser innerer Dialog gerade gegenüber uns selbst? Wenn wir die ganze Zeit rumrennen und denken, ich muss mich 120% vorbereiten, ansonsten kriege ich keinen Ton raus. Ich muss immer alles perfekt abliefern, ansonsten denken die Leute, ich bin, ne, ich kriege nichts hin. Dann ist das wie so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil in den Momenten, wo wir dann zum Beispiel in einem Meeting sind und einfach gefragt werden, sind wir dann gar nicht sprechfähig, weil wir uns das diesen inneren Dialog schon die ganze Zeit haben, ja. Und um uns vorzubereiten, können wir zum Beispiel so Dinge machen, wie uns einfach wirklich in eine selbstbewusste Haltung zu begeben. Also die Schultern zurückrollen, gerade sitzen. Das machen wir dann natürlich am besten auch im Meeting. Und uns dann auf die Haltung stellen, ich bin immer sprechfähig. Ich weiß ganz genau, was ich zu sagen habe. Und so über die Zeit, ja, gehen wir dann mit einer ganz anderen Energie auch rein. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir machen können, uns in Situationen reinzuwagen, von denen wir denken, hier muss ich 120% abliefern. Ansonsten passiert Katastrophe X oder Y, die ich mir ausgeballt habe. Und dann zu sagen, ich probiere es jetzt erstmal aus mit einer kleinen, mit einem kleinen Szenario, was nicht so kritisch ist, wenn ich das nicht mache. Und wir challengen unsere Assumption. Also wir gehen da rein und testen quasi, ob das
Überzeugungen,
stimmt. Genau. Ja.
Ja, okay. Das ist auch nochmal ein super guter Tipp zu überlegen, okay, wo genau ist tatsächlich, hängt vielleicht nicht ganz so viel dran und ich gebe mir so diesen Übungsraum. Das erinnert mich so ein bisschen an, naja, ich mache mal Bewerbungsgespräche von Jobs, die ich eigentlich eh nicht richtig möchte, einfach um das Gespräch an sich zu üben oder zu gucken, wie verhalte ich mich in dieser Situation, was könnten da für Fragen kommen, etc.
Total. Und was so schön ist als positiver Nebeneffekt ist, dass wir so wirklich das Vertrauen in uns steigern können. Gerade wenn es um diese Themen geht, ich muss immer super vorbereitet sein, alles muss wirklich immer bis zu 120% ausgearbeitet sein. Wenn wir uns in diese Übungsräume begeben, merken wir, dass das gar nicht der Fall ist. Und dadurch stärken wir wirklich nachhaltig unser Selbstvertrauen, weil wir dann spüren, dass wir uns auf uns einfach auch ohne Vorbereitung zum Beispiel verlassen können. Und das ist dann wiederum auch ein ganz wertvoller Nebeneffekt, plus natürlich die Zeitersparnis, die auch dazu kommt. Also es einfach mal auszuprobieren, die eigenen Erwartungshaltungen runterzuschrauben, ist der erste Schritt, weil es du auch vorhin gesagt hast, wir brauchen halt diese echten Erlebnisse, wir brauchen diese echten Erfahrungen. Unser Gehirn verlässt sich auf die Dinge, die es kennt und zieht immer, wenn du bis dato dich immer top vorbereitet hast, dann erwartet das dein System von dir. Und deswegen musst du dich quasi trauen, neue Erfahrungen zu machen, damit dein Gehirn beim nächsten Mal andere Referenzpunkte hat. Das ist ganz wichtig. Mhm.
Ja, witzig, ich habe gerade auch sofort eine Situation im Kopf gehabt, wo ich wegen einer Zugverspätung ganz, ganz spät zu einer Veranstaltung gekommen bin, wo ich Speakerin war. Und ich hatte echt voll Herzflattern, weil normalerweise brauche ich das total, dass ich vorher ankomme, mich so ein bisschen vertraut mache mit den relevanten Personen, irgendwie nochmal mit der Koordination spreche, die Technik aufsetze, mich mit dem Raum vertraut mache, all diese Dinge. Gibt mir einfach Sicherheit so. Und dann bin ich da so reingestolpert, wirklich auf die letzte Minute und quasi sofort auf den Stuhl gesetzt worden, Mikro in die Hand, los geht's. Und da muss ich sagen, war ich total angespannt vorher und ich habe halt wirklich komplett frei einfach losgeplappert, ohne mir nochmal zu vergegenwärtigen, was sind wirklich die Messages, die Nachrichten, die Inhalte, die ich hier transportieren möchte. Und es lief extrem gut und danach kam auch eine Person auf mich zu, die sehr viele solche Events macht und meinte, du hast so eine geile Bühnenpräsenz. Und ich war so, boah, krass, dieses Kompliment muss ich mir so sehr einschließen jetzt, weil es genau eben diese gegenteilige Erfahrung war von, ach, das geht ja doch. Und trotzdem hatte ich auch selber eine richtig gute Zeit und sogar noch ein gutes Feedback bekommen. Also wie cool ist das denn? Das ist ja eigentlich bestes Szenario. Aber ich hätte es niemals von mir aus so provoziert, dass ich das versucht hätte, von mir aus zu machen. Das waren einfach die Umstände, die dazu geführt haben und trotzdem war es am Ende gut.
Mega. Und da können wir vielleicht noch mit reingehen direkt, dass wir jetzt alle in dem Moment nach Referenzpunkten suchen können in unserer eigenen Vergangenheit, wo schon mal sowas Ähnliches passiert ist. Es muss ja nicht 1:1 anwendbar sein, aber diese Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, kann dir ja auch in anderen Situationen dienen als Referenzpunkt, wo du sagen kannst, hey, da war ich auch nicht so perfekt vorbereitet, wie ich es normalerweise bin und es hat gut geklappt. Und dann kannst du das auch auf andere Situationen, andere Fallbeispiele anwenden und zumindest dir als mentalen Referenzpunkt setzen.
Mhm. Ja, auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Danke. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt rückfällig werde? Wenn ich jetzt sage, okay, da war jetzt vielleicht eine Situation, die habe ich mal geübt und das ist total in die Hose gegangen. Oder ich habe was gemacht und es ist überhaupt nicht so verlaufen, wie ich das wollte. Ganz egal, ob das jetzt externe Umstände waren oder nicht und ich mir richtig Vorwürfe mache. Mir geht's total schlecht damit. Dann werden diese inneren Vorwürfe ja oft noch lauter. Hab's schon wieder nicht hinbekommen. Haben wir vorhin auch schon kurz drüber geredet. Was kann ich dann machen?
Ja. Also solche Momente kenne ich auch zu gut und das Allerwichtigste, was wir in dem Moment machen können, ist wirklich erstmal vorab schon anzunehmen, dass es auf jeden Fall passieren wird. Also es wird auf jeden Fall so kommen, weil wenn du dich auch gerade mit neuen Mustern beschäftigst und neue Dinge ausprobierst, du brauchst immer Mut und Rückfälle gehören einfach zum Leben dazu, aber das zeigt auch gleichzeitig, dass du wächst, dass du neue Sachen ausprobierst, dass du nicht in deiner Komfortzone bleibst, dass du an dir arbeitest, ja. Mhm. Und darauf kannst du in dem Moment schon mal total stolz sein. Und ich weiß, das fühlt sich in den Momenten dann fast unmöglich an. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, was wir tun können, ist, dass wir nicht in diesen Loop gehen und uns dann noch einen oben drauf geben, sondern einfach wirklich zu sagen, stopp. Stopp, ich gehe da jetzt nicht weiter rein in dieses Gefühl, sondern ich zoome mich da jetzt raus. Und ich würde fast ähnlich wie mit den Tipps bei der inneren Kritikerin umgehen. Also wirklich das Stoppschild hochhalten und dann im ersten Schritt vielleicht sogar wirklich, es geht nicht um die Verdrängung, aber um die Ablenkung, dass wir dann aus dieser schlimmen Emotion einmal kurz rausgehen. Und im nächsten Schritt sowas machen wie deine beste Freundin anrufen oder jemanden eine WhatsApp aufsprechen. Wenn wir es teilen mit anderen Menschen, wenn wir darüber sprechen und es aussprechen, dann merken wir ganz schnell, wie es uns eigentlich auch wiederum in unserer menschlichen Erfahrung einander näher bringt. Weil vielleicht erinnerst du dich gerade an eine Situation, wo eine Freundin mit dir etwas geteilt hat, was sich für sie unangenehm angefühlt hat und wie verbindend das auf einer menschlichen Ebene ist, ne? Und wenn wir das dann in dem Moment auch machen und unsere Freundin anrufen oder eine WhatsApp-Sprachnachricht da lassen, dann verbindet uns das mit mit unserer Menschlichkeit. Und das kann in dem Schritt auch schon mal dabei helfen, dass du gar nicht alleine damit sein musst, dass es dir gerade so blöd geht, sondern du darfst dich auch in Momenten, wo du dich blöd fühlst, wirklich mitteilen. Und das ist etwas, das habe ich persönlich ziemlich spät gelernt, weil ich auch den Glaubenssatz hatte, du musst immer stark sein. Und ich habe dann immer, wenn ich mich wieder gut gefühlt habe, habe ich, ach übrigens, letzte Woche, da hatte ich so eine Situation.
Dann zeigt man sich so, genau, wenn es einem wieder gut geht.
Das war echt herausfordernd. Aber jetzt geht's mir wieder gut, so. Ja. Ne? Und das durfte ich dann lernen in den Momenten. Das hatte ich erst Anfang des Jahres, als ich so in dieser Zwischenphase war, skaliere ich jetzt meine Akademie oder nicht, wo ich echt so ein paar Tage hatte, wo es mir nicht gut ging. Und dann habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe dann meinen Freundinnen Sprachnachrichten draufgeschrieben, meinen Struggle geteilt. Und natürlich bekam ich dann auch total die aufmunternden, tollen Nachrichten, liebevollen Nachrichten zurück. Und das war dann für mich einfach ein gutes Gefühl. Ich habe mich geöffnet. Ich habe unsere Freundschaft irgendwie eigentlich gestärkt dadurch. Und es sind Menschen für mich da. Und ja, das ist sowas, wodurch wir dann auch lernen, dass selbst in den Momenten, wo wir erstmal denken, boah, diese fühlen sich jetzt echt hart an und echt schwer an, dort sogar etwas Schönes drin zu entdecken, ist dann auch irgendwie das, was uns signalisiert langfristig, dass es gar nicht so gefährlich ist, sich in den Schmerz zu begeben. Und der Schmerz gehört aber eben einfach dazu, wenn du mutig bist. Wenn du mutig bist, wenn du dein Leben mutig lebst, wenn du dein Leben vielleicht ein bisschen ab von den Konventionen lebst, sondern wirklich so gestaltest, wie du es möchtest, dann gehört der Mut dazu, der Schmerz gehört dazu, aber auch die Schönheit, dann wieder am anderen Tag aufzuwachen und zu merken, dass es irgendwie alles gar nicht so schlimm war.
Ja, und dass man voll und ganz bei sich ist, ne? Und eben nicht das Leben von jemandem anderes oder einem gesellschaftlich vorgeschriebenen Modell, Stichwort Babysitter samstags, lebt, genau. Letzte Frage an dich. Wo liegt denn der schmale Grat zwischen gesundem Ehrgeiz, haben wir gerade auch schon gesagt, wir beide sind auch durchaus ehrgeizige Menschen, und einer totalen Selbstüberforderung? Wie finde ich diese feine Linie heraus?
Gute feine Linie, ja. Also ich würde sagen, der schmale Grat liegt dort, wo Ehrgeiz dich antreibt, ohne dass er dich erdrückt. Ja, also gesunder Ehrgeiz entsteht, wenn deine Ziele wirklich im Einklang mit deinen Werten stehen und du dabei deine Grenzen respektierst. Und im Vergleich, Selbstüberforderung passiert, wenn du dich von den Erwartungen treiben lässt, also von den Erwartungen anderer Menschen, aber auch von deinen inneren Erwartungen, ohne wirklich zu spüren, was du gerade brauchst. Ja, und das haben wir ja auch gerade schon eigentlich wirklich schön an dem Beispiel mit deinem Buch gemerkt, ja, da warst du gesund ehrgeizig in dem Sinne, dass die wichtig war. Also das Projekt war einfach auch im Einklang mit deinen eigenen Werten und mit deinen eigenen Bedürfnissen. Und deswegen ist es okay, wenn man temporär da auch mal ein bisschen mehr Gas gibt, weil es so sehr mit dir und mit dem Leben, auf das du zurückblicken willst, verbunden ist. Und gleichzeitig ist es eben wichtig, dass wir nicht unsere eigenen Grenzen überschreiten. Und ich würde sagen, die Fragen, die wir uns stellen können, um selber mit uns einzuchecken. Als allererstes sollten wir uns fragen, ist das gerade wirklich mein Ziel oder tue ich das, weil ich denke, ich sollte das tun? Ja, also das stelle ich mir auch häufig die Frage, wenn ich zum Beispiel denke, weil viele meiner Kontakte auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen sind, sollte ich auch überall dorthin gehen? Und dann mich zu fragen, will ich das wirklich oder denke ich, ich sollte das tun?
So geht es mir jetzt voll oft mit so Zielen. Also voll viele Leute setzen sich ja so ganz klar messbare Ziele und ich denke mal, das überfordert mich eher. Es macht mir so viel Druck. Ich will auch echt ein bisschen Freiheitsgrade haben. Manche Menschen hilft das total, gibt denen total viel Orientierung. Aber für mich ist das eher so, ich muss mich so ein bisschen reinfinden in die Themen und gehe irgendwie mehr mit dem Flow. Ich glaube, vielen ist das sehr fremd, weil die mal denken, naja, worauf arbeitest du denn hinaus? Natürlich habe ich schon Vorstellungen, aber ich gieße das nicht alles in so super konkret niedergeschriebene Ziele, weil ich dann eher das Gefühl habe, das ist jetzt so verbindlich, weil es da steht, dass es mich dann eher lähmt, als dass es Energien freisetzt. Mhm. Und das soll es ja, ne? Also am Ende soll es ja eigentlich uns beflügeln und Energie geben und ein gutes Gefühl geben, als uns zu lähmen.
Ja. Finde ich auch total gut. Ich finde, das ist auch so eine Kunst. Also Ziele setzen, die einen inspirieren oder auch keine. Ne? Also du hast ja auch eine Vorstellung von dem, was du willst. Und ich finde auch gerade entspricht es auch sehr der weiblichen Energie, so ein bisschen mit dem Flow zu gehen und zu gucken, was kommt und dann danach zu gehen. Ne? Also ich finde das auch total wichtig, herauszufinden, was für einen funktioniert. Ne? Braucht man diese Klarheit, diese Struktur, ist es für einen relevant oder nicht? Ich habe auch so ein paar Etappenziele, aber auch zum Beispiel, vielleicht um die Zieldefinition auch auszuweiten, die Ziele, die ich mir fürs Jahr setze, da sind auch so Sachen drin, wie auf einen Meditationsretreat zu fahren. Mhm. Also ne, einfach nur eher für mich, ich spreche von Zielen, aber es sind einfach eher, wenn ich wieder an mein 90-jähriges Selbst denke, sind es gewisse Dinge in meinem Leben, die ich gemacht haben möchte, die ich gesehen haben möchte, die ich die ich erreicht haben will.
Ja, eine Form der Selbstfürsorge.
Ja, ja genau. Ja.
Okay. Oh, vielen Dank für deine Antworten. Oh wow, wir haben schon so lange gesprochen. Ich habe noch zwei abschließende persönliche Fragen an dich. Die erste ist, was ist denn eine Sache oder eine Aktivität, die so richtig dein inneres Kind spielen lässt?
Mein inneres Kind. Also mein inneres Kind, so verschiedene Sachen. Also das spüre ich total, wenn ich mit meinem 5-jährigen Sohn zusammen bin. Also da kann ich dann wieder voll mit ihm mitgehen und rumalbern. Ja, also wir können richtig gut zusammen rumalbern. Er liebt es, sich zu verkleiden, und dann versucht er mich gerade zum Beispiel immer zu erschrecken. Er ist extrem schlecht da drin noch. Sorry, wenn du das später mal hörst, weil man ihn immer hört, wenn er ankommt. Und ich mache dann aber mit, ne, und erschreckt mich total. Und also da kann ich total loslassen und mit ihm rumspielen. Und gleichzeitig ist auch das Malen. Also ich habe jetzt mir fest vorgenommen, dieses Jahr wirklich einen Malkurs zu besuchen, weil ich letztes Jahr an so ein paar einzelnen Veranstaltungen teilgenommen habe, und da spüre ich wieder, wie mein inneres Kind, ich habe früher gerne gemalt, wie das aufblüht dabei.
Oh, schön. Ja. Zweite Frage, was ist denn etwas, worauf du stolz bist?
Ich bin ganz ehrlich stolz auf das Leben, das ich mir selber erschaffen habe. Also da bin ich extrem dankbar für, aber ich bin auch extrem stolz. Ich komme aus einer relativ konservativen Familie, würde ich sagen. Und schon damals, als ich nach Bali gereist bin oder Au-pair in England war das alles sehr anders. Und jetzt lebe ich in Malaga und gehe jeden Tag am Strand spazieren und sehe die Palmen direkt vor meiner Haustür. Und dass ich mir das so gestalte, wie ich möchte und wie es sich gut für mich anfühlt. Darauf bin ich stolz, und auch auf die Beziehung zu meinem Mann, die sehr, auch nach 14 Jahren noch sehr innig und gut ist.
Oh, schön. Ja, wundervolle Abschlussworte. Mhm. Vielen, vielen Dank, Chrissy, dass du zu Gast warst. Das war ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön an dich. Es waren ganz, ganz tolle Fragen.
Ihr Lieben, das war die Folge über hohe Erwartungen an sich selbst. Chrissy hat ja im Gespräch die Übung genannt, wie man als 90-jähriges Selbst auf sich zurückblickt, und dazu hat sie eine ganz tolle Aufnahme auf YouTube veröffentlicht, wo man geführt durch diese Übung geleitet wird. Die werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Außerdem startet ganz bald ihre nächste Runde der We Love Mondays Akademie. Die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, ganz genauso wie auch ihre Social Media Accounts. Außerdem nimm dir gerne kurz 10 Sekunden und hinterlass mir mit 2 Klicks eine Bewertung dieses Podcasts. Es sind für dich nur 2 Klicks, die für mich aber eine ganz große Wirkung haben, damit ich weiter das machen kann, was ich hier tue. Deswegen ganz großes Danke an dieser Stelle, wenn du dir ganz kurz diese Zeit nimmst. Schreib mir auch, wenn du möchtest, natürlich gerne Feedback über Instagram oder über LinkedIn, oder schau auch auf meiner Website vorbei, evaelisaschneider.com. Da erfährst du ganz viel über mich und meine Arbeit. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute dabei warst und Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.